Hallo und herzlich willkommen zum Vital-Gesundheits-Podcast. Hier dreht sich alles um dein Wohlsein. Wir sprechen mit denen, die sich auskennen in allen Fachrichtungen. Über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung und Bewegung. Und um alles, was dir gut tut und zu einem besseren Lebensgefühl verhilft. Der Frühling ist da, endlich. Und damit auch eine neue Folge vom Vital-Gesundheits-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Ja, der Frühling ist da, alle treibt es nach draußen, die ersten Sonnenstrahlen. Wir wollen in die Natur und in die Sonne natürlich, aber leider kommen mit den schönen Frühlingsgefühlen auch ein paar Gefahren einher, wie die von zeckenübertragenen Infektionskrankheiten zum Beispiel. Und was es dabei genau zu beachten gibt und wie wir uns am besten vor den kleinen Beißern schützen, das besprechen wir in dieser Folge mit Dr. Marcia Monazayan. Er ist Mikrobiologe und Virologe im Niedersächsischen Landesgesundheitsamt und heute hier unser Experte. Ich freue mich sehr. Hallo Marcia, schön, dass du da bist.
Hallo, ja, ich freue mich auch.
Wir müssen ja gleich mal mit einer Hiobsbotschaft starten. Ich habe ja gesagt, der Frühling ist da, jetzt kommt aber auch die Gefahr vor Zecken in der typischen Zeit von März bis September. Das ist aber gar nicht mehr so, oder?
Ja, die letzten Jahre haben uns gezeigt, dass im Endeffekt die Zeckenaktivität schon viel früher beginnt. Das heißt, im Februar, Januar kann man schon Zeckenkontakt haben. Und wir sprechen jetzt mittlerweile von einer Ganzjahresaktivität, nicht mehr wie früher, vor 5, 6 Jahren. Da hat man noch gesagt, März bis Ende September hat man Zeckenkontakt und dann ist man wieder sozusagen von den Plagegeistern befreit. Nein, das ist mittlerweile anders. Also eine Ganzjahresaktivität sehen wir.
Warum ist das denn so? Warum hat sich das jetzt so verlängert auf das ganze Jahr eigentlich?
Ja, im Endeffekt ist es ja der Klimawandel, der in aller Munde ist. Wir haben einfach wärmere Winter, also gar keine Frostperioden, so wie wir das von früher kennen. Es ist so, dass das Frühjahr, gerade jetzt sehen wir das ja, 17 Grad im Februar, das ist schon enorm gewesen.
Ja, das stimmt.
Jetzt haben wir Anfang März. Ich denke, wir sind schon fast im Sommer an manchen Mittagsstunden. Es ist so, dass eben die Zecken als solches werden ja schon ab 5 bis 8 Grad ja aktiv.
Und, okay.
Und auch die Wirtstiere. Also das Wichtigste ist eigentlich, dass nicht nur die Zecken in dem Winter überleben, sondern auch die Wirtstiere. Das heißt, kleine Mäuse, Igel, die ja im Endeffekt als Nahrungsquelle der Zecke ja dienen. Und wenn wir einfach keine Wintersaison mehr haben, dann überleben eben beide Individuen und dann geht der Kreislauf eben viel, viel früher los.
Ja, also eigentlich ja umso wichtiger, dass wir diese Folge vielleicht auch ganzjährig setzen, weil es ist, denke ich, schon noch so oft, dass man eher damit rechnet, halt im Frühling, ne? Oder eben auch, weil man dann da viel rausgeht. Ist es denn so, dass wir tatsächlich Zeckengefahren ausgesetzt sind, nur wenn wir draußen sind?
Also das ist im Endeffekt so, weil die Zecke lebt eigentlich in der Grasnarbe, in der Laubstreu und da birgt sich eine Gefahr für uns. Also in unserem häuslichen Umfeld, ich sage mal, da geht die Gefahr eher weniger von aus, außer sie haben eben Tiere, Haustiere, die möglicherweise eben dieses Individuum Zecke, also den Parasit Zecke, mit ins Haus tragen und noch nicht gesogen haben. Dann kann es gut möglich sein, dass einfach diese Zecke auch, sage ich mal, in ihrem Haus für einige Tage überlebt. Und ja, und sie dann als Nahrungsquelle eben den Mensch auch dann mal sucht.
Okay, aber das heißt, im häuslichen Umfeld überlebt sie eher nur so ein paar Tage?
Ja, also wir gehen davon aus, erwachsene Zecken, wenn die noch nicht sozusagen ihre Blutmahlzeit zu sich genommen haben, überleben so 4 bis 5 Tage. Bei den anderen Stadien, also die Larve und die Nymphe, also das sind die Vorgängerstadien, die brauchen einfach eine bestimmte Luftfeuchtigkeit und die haben wir in unserer Wohnung, sag ich mal, nicht und die gehen eigentlich nach so einem Tag zugrunde.
Okay, gut. Also nur wenn sie sich ernähren quasi, dann können sie länger überleben.
So ist es. Also wenn jetzt, sage ich mal, die Nymphe und die Larve auch direkt auf das Haustier gehen, also auf die Katze, auf den Hund oder auf uns Menschen, dann können sie auch im Haus selbst auch überleben. Aber ansonsten ohne ein Wirt, nennen wir das, können sie nicht überleben.
Mhm. Haben die denn dann so eine Präferenz? Also wenn sie sich jetzt aussuchen können, gehe ich zum Hund, gehe ich zur Katze oder gehe ich zum Menschen, dann gibt es da irgendwie so Vorlieben?
Nein, also nicht bei unserem Haus und Hof Holzbock Ixodus ricinus. Das nimmt eigentlich alles das, was ist, was sozusagen für sie interessant ist. Es ist ja so, auch in der freien Natur geht die Zecke ja nicht aktiv auf den Wirt zu, ich sag mal auf den Hund oder auf die Katze oder auf uns Menschen, sondern die lauert in der Lauerstellung auf Grashalmen oder im Buschwerk und lässt sich dann mitnehmen, also abstreifen nennen wir das. Mhm. Und dann trägt man das nach Hause und ja, und dann sucht sich die Zecke eben eine schöne Stelle, nenne ich es immer, am Körper, ob es der Hund ist, die Katze oder wir Menschen, und dann sticht es erst zu.
Also egal, welchen Bus sie genommen hat, da sucht sie sich dann was, mehr oder weniger.
So ist es. Also egal, wen sie gerade sozusagen angetroffen hat, auf sozusagen an ihrem Weg, da hängt sie sich ran und lässt sich mitnehmen und sticht dann zu.
Das klingt halt irgendwie, also sie sind nicht nur garstig, sondern auch noch faul. Gehen gar nicht auf Beutejagd.
Ja, also ich spreche ja hier von unserem Holzbock, also den gemeinen Holzbock Ixodus ricinus. Es gibt aber auch andere Zecken. Also wir haben ja weltweit über 900 Zeckenarten. Und hier in Europa haben wir über 50 Zeckenarten. Und in Deutschland über 23 Zeckenarten. Und es gibt Zecken, die gehen aktiv auf ihren Wirt zu. Zum Beispiel die Buntzecke, Dermacentor reticulatus, finden wir bei uns in Deutschland auch. Und die gehen aktiv auf ihren Wirt zu. Und ja, meistens die Hunde sind da betroffen. Das ist eine Vorliebe von Dermacentor. Und ja, lassen sich dann mitnehmen und stechen dann auch zu. In den letzten Jahren ist ja auch, sage ich mal, die tropische Zecke ja immer wieder im Gespräch gewesen. Hyalomma, auch das ist sozusagen ein Jäger, der aktiv auf den, sozusagen auf das interessante Individuum zugeht und dann eben seine Blutmahlzeit auf, sage ich mal, dem Organismus dann zunimmt.
Aber welche, also die häufigsten verbreitete in Deutschland ist schon noch die Holzbock, hast du gesagt,
ja.
Ne?
Ja, also die häufigste Zecke, die wir bei uns hier in Deutschland finden, ist der gemeine Holzbock. Den kennt eigentlich fast jeder, muss ich einfach sagen, wird Ixodus ricinus genannt und ja, hält sich eben im Mischwald, Laubwald, auf Wiesen. Aber wir sehen in den vergangenen Jahren auch eine Gefährdung in den Parkanlagen, im häuslichen Garten, also ich spreche immer von meinem eigenen Garten. Mhm. Wenn ich dort in meinen Garten gehe, jetzt am letzten Wochenende, 3 Zecken habe ich sofort gefunden. Meine Frau rief mich gestern an, die hat auch sofort eine Zecke am Unterarm gehabt. Also der häusliche Garten ist eigentlich mittlerweile der größte Eintragungsort für einen Zeckenstich.
Wahnsinn. Jetzt haben wir ja schon ein bisschen so über die Arten gesprochen und du hast kurz gesagt, so eine Zecke, Parasit. Wie wird dann eine Zecke tatsächlich definiert? Als Parasit oder was ist das überhaupt, die Zecke?
Ja, die Zecken im Endeffekt, wenn man das evolutionär sieht, sind so etwa vor 250 Millionen Jahren entstanden und haben sich fast gar nicht verändert. Und die haben einfach ihre Nische gefunden. Das heißt, in der Ökologie, in der ökologischen Nische, da sind sie zu Hause. Und wir wissen, dass die Zecken zu der Familie der Spinnentiere gehören. Und dort gibt es eine Untergruppe und das ist die Unterklasse der Milben. Warum Spinnentiere Zecken haben, wenn sie das Erwachsenenstadium erreicht haben, wir nennen das adulte Zecken, dann haben die 8 Beine. Daher auch der Name Arachniden, und die Spinnen haben ja auch alle 8 Beine. Ja. Und die Vorgängerstadien, die haben eben nur 6 Beine, also die Larven und die Nymphen. Und die Zecken als solches können ganz unterschiedlich auch aussehen. Also je nach Stadiumart können die ganz unterschiedlich aussehen. Und wenn eine Zecke auch gesogen hat, dann würde man gar nicht vermuten, dass das dann mal eine Zecke war, weil die kann ihre Körpergröße um das 200-fache erhöhen. Und dann sieht sie ganz anders aus. Ja. Und das Allerwichtigste ist eigentlich bei diesem ganzen Zeckenphänomen, es sind einfach Parasiten, die eine wichtige Rolle auch in unserem Ökosystem ja spielen. Also es ist ja nicht so, dass die Zecke als solches gar nicht, ich sag mal, nur als Schädling angesehen werden darf, sondern...
Ja, ich muss wirklich sagen, also ich freue mich so, dass du das ansprichst, weil ich glaube, also ich werde jetzt 35 und seit 35 Jahren stelle ich mir genau diese Frage, welche Funktion haben denn Zecken in unserem Ökosystem? Weil ich konnte es jetzt so, selbst bei Mücken dachte ich so, okay, sind vielleicht natürlich Nahrung für andere Tiere wie Frösche oder so, aber bei Zecken ist mir wirklich bisher noch nichts eingefallen.
Ja, bei den Zecken denkt man immer, das ist einfach ein Parasit, der hat keine eigenen Feinde und wofür ist der eigentlich nützlich? Der saugt nur Blut an den Individuum, aber so ist es nicht. Also die haben wirklich ihre ökologische Nische im Ökosystem und sie sind einfach auch sozusagen als Nahrungsmittel für zum Beispiel bestimmte Schneckenarten, für Vögel, für Wespen, für Fadenwürmer. Auch für Pilze. Pilze setzen sich auf die Zecke und vermehren sich darauf. Die sozusagen sind auch da eben als Nahrungsmittel zu sehen, die Zecke selbst. Und es ist einfach wichtig, auch zu wissen, dass die Zecken auch, sag ich mal, natürliche Feinde haben. Auch das denkt man immer, es gibt nichts gegen Zecken, weil die vermehren sich so immens, gerade in den Frühjahrsmonaten, da denkt man immer, da gibt's gar keine Feinde. Das ist nicht der Fall. Also es gibt natürliche Feinde für die Zecken, zum Beispiel bestimmte Pilzarten. Die setzen sich auf die, sag ich mal, entweder auf das Ei der Zecke oder eben auf die Larve oder die Nymphe oder das adulte Tier. Und der Pilz zerstört dann von außen her die Zecke. Es gibt Fadenwürmer, die setzen sich in das Ei hinein und zerstören sozusagen die Zecke von innen. Oder die Erzwespe, die wird auch in bestimmten Regionen richtig aktiv ausgebracht, um einfach die Zeckenpopulation zu dezimieren. Die setzt sich auch in die Zecke hinein und entwickelt sich daraus und zerstört dadurch die Zecke. Also es gibt schon natürliche Feinde für die Zecke und es gibt auch eben im Ökosystem eben eine Funktion für die Zecke, einfach als Nahrungsquelle. Mhm.
Spannend. Ich danke dir wirklich sehr, dass du diese Wissenslücke bei mir gerade geschlossen hast. Jetzt lass uns aber doch gerne einmal über die Gefahren sprechen, die die Zecke jetzt ja, speziell für uns Menschen auch birgt. Was sind denn so die häufigsten Krankheiten, die Zecken tatsächlich übertragen können?
Also hier bei uns in der Region, ich spreche mal Region, bedeutet immer Europa auch. Man muss das einfach ein bisschen weiter fassen. Also nicht nur Niedersachsen oder Deutschland, sondern Europa. Und da können wir sagen, da gibt es eben zwei Erreger, die immer wieder im Fokus stehen. Das ist einmal, sind es die Borrelien, das sind Bakterien, die die sogenannte Lyme-Borreliose, das ist die Erkrankung verursachen. Und zum Pendant gehört immer ein Virus und das ist das FSME-Virus, wird es immer genannt. Also Frühsommer-Meningoenzephalitis-Virus. Das stimmt aber so nicht ganz. Eigentlich wird es Tick-Borne Encephalitis Virus genannt. Hat eigentlich den englischen Begriff. Und diese beiden Erreger kommen in, also die Borrelien kommen in ganz Europa vor. Die FSME-Viren, die haben so einen bestimmten Gürtel. Die findet man ganz genau über Europa verteilt. Also da ist zum Beispiel Deutschland betroffen, Teile von Frankreich sind betroffen. Geht man nach Osten, bis hin nach Südostasien, dort findet man das FSME-Virus wieder. Das bedeutet, nicht überall
also
hat
ist ein
man...
ein bestimmter ja, Bereich quasi, bestimmter der sich einmal so erstreckt.
Ja, bei den Borrelien ist das anders. Borrelien finden sie überall. Also da, wenn man sozusagen eine Gefährdung, von einer Gefährdung ausgehen sollte, dann ist einfach die Gefährdung einer Borreliose, sich zu infizieren, größer als die mit einer FSME.
Okay, aber das sind ja schon auch so, würde ich mal sagen, die zwei, die so am bekanntesten auch sind, weil sie eben auch so die häufigsten Krankheiten darstellen.
Ja. Ja, also das ist, wir haben mal Untersuchungen gemacht, wie ist die Prävalenz hier in Niedersachsen an Borreliose in den Zecken, an Borrelienerregern in den Zecken. Und da finden wir in bestimmten Arealen nur 5%, aber in anderen Arealen finden wir wiederum 40% Nachweisrate. Und bei der FSME, also bei dem Virus, ist das ganz anders gelagert. Da haben wir hier bei uns zum Beispiel in Niedersachsen unter 1% Nachweisrate, also eher so bei 0,5%. Geht man in ein Risikogebiet, was ja ausgewiesen wird, immer durch das Robert-Koch-Institut einmal jährlich, das bedeutet in Süddeutschland, also Bayern, Baden-Württemberg, da liegt die Prävalenz dieses Virus in den Zecken bei bis zu 5%. Also da sieht man schon den Unterschied. auch den Unterschied eben zu den Borrelien. Und genauso kann man das auch, ich sage mal, europaweit sehen. Also europaweit ist Osteuropa viel mehr betroffen an Borrelien wie auch der FSME als Westeuropa. Aber das, was wir sehen, ist eine Wanderbewegung. Wir sehen eben vom Osten her immer weiter nach Westen einen Eintrag dieser Infektionserreger, auch in Regionen, wo das noch nicht wiedergefunden worden ist. Und wir sehen auch eine Wanderbewegung von Süden nach Norden.
Okay. Also auch da muss man tatsächlich immer aktuell gucken, wie sich das verteilt.
Ja, also das ist eben ganz wichtig. Ich sage einfach, wenn ich jetzt in Urlaub fahre, dann sollte man ja bestimmte Vorsorge treffen. Dann orientiere ich mich, welcher Gefahr könnte ich möglicherweise ausgesetzt sein, wenn ich nach Südschweden fahre. In Südschweden wissen wir jetzt aktuell, dass da eine hohe Gefährdung an FSME vorhanden ist, was man ja eigentlich gar nicht so vermuten würde. Oder ich fahre Richtung Österreich. Österreich ist schon immer ein Hochrisikogebiet für die FSME gewesen. Da gibt es eben andere Länder, die ich aufzählen könnte, wo das genauso gelagert ist. Also auch da muss man sich immer orientieren, wo reise ich hin? Wo bin ich einer bestimmten Gefährdung ausgesetzt? Die Gefährdung an Borreliose, an Borrelien und dadurch die Erkrankung der Borreliose. Die habe ich flächendeckend überall. Da kann ich eigentlich davon ausgehen, dass ich sagen muss, am besten kein Zeckenkontakt, damit nicht die Infektionserreger übertragen werden.
Mhm. Vielleicht da noch ganz kurz als Angebot auch für alle Hörerinnen und Hörer, die sich jetzt vielleicht schon auf die Urlaubssaison vorbereiten. Gibt es denn so eine Quelle, wo du sagen würdest, da kann man das auf jeden Fall ganz gut nachgucken, so wenn ich jetzt entscheide, ich möchte nach Spanien reisen oder wo auch immer, dass ich da einmal drauf gucken kann?
Also es gibt ja von der Bundesinstitution für gesundheitliche Aufklärung gibt es eine gute Seite, wo man schauen kann, was auch in den anderen europäischen Ländern für Infektionserreger vorhanden sind. Man kann bei den einzelnen Impfstoffherstellern schauen. Die haben auch immer sehr gute Seiten, wo man sich gut orientieren kann. Oder beim Robert-Koch-Institut kann man auch schauen. Also das sind sozusagen vertrauenswürdige Seiten, die man dann nutzen sollte.
Ja, super. Du hast ja gerade schon angesprochen, das ist ja vor allem, also am besten kann man sich natürlich schützen, wenn man den Kontakt zu den Zecken vermeidet. Wie kann ich das denn vorbeugen gut machen? Was gibt's da für konkrete Maßnahmen?
Also Zeckenkontakt meiden, also in die freie Natur will ich ja trotzdem gehen.
Ja, genau. Außer sich natürlich auch einzusperren.
Das ist schon ganz wichtig. Also im Endeffekt, was ich immer sage, wenn ich in die freie Natur gehe, auch wenn es warm ist, sollte man lange Kleidung tragen, die Haut möglichst vollständig bedecken. Also in den Sommermonaten ist es manchmal sehr schwierig, mit einer langen, sage ich mal, Wanderhose durch die freie Natur zu wandern. Aber es ist schon wichtig. Ne? Helle Kleidung nenne ich da auch immer wieder, weil man einfach die Zecken darauf besser erkennt. Das hat nichts damit zu tun, dass die Zecke vor Weiß sozusagen eher von Weiß eher angezogen wird. Das ist nicht der Fall. Dann sollte man schauen, dass eben die Kleidung auch geschlossen ist. Und wenn ich in die freie Natur gehe, dann stecke ich einfach die Hosenbeine immer in die Socken mit rein. Dann hat man da zum Beispiel schon keinen Angriffspunkt. Man kann dann sich mit den sogenannten Repellenzien, das sind so Sprays, Zeckenabwehrsprays oder wie für Insekten nimmt man das ja auch. Man kann sich da einsprühen. Wichtig ist im Endeffekt nicht nur die Haut damit zu bedecken, sondern eben auch die Kleidung. Und da muss man aber darauf achten, was man da benutzt. Also manche Sprays sind einfach so aggressiv, dass sie die Kleidung auch ausbleichen. Also da sollte man schon schauen. Wichtig finde ich immer, dass man eben bestimmte Utensilien mit sich nimmt, mit sich trägt. Das heißt, eine spitze Pinzette oder eine Zeckenkarte, damit, wenn man doch in die Bedrohung gekommen ist, dass eine Zecke auf der Haut sitzt, was man möglicherweise erst 2-3 Stunden später erkennt, dass man die dann schnellstmöglich entfernt. Und eine andere Vorsorge gibt's ja für die FSME, gerade in Regionen, die als Hochrisikogebiet ausgewiesen sind. Da gibt's einfach eine gute Impfung gegen die FSME.
Ja, da können wir gleich ja noch mal ein bisschen genauer dazu sprechen. Lass uns doch noch mal ganz kurz bei den Maßnahmen vorbeugend bleiben. Also so Zeckensprays, gibt es da so ein, zwei Sachen, worauf ich vielleicht achten kann, wenn ich so ein Spray kaufe? Also es gibt ja auch jetzt so eine große Auswahl. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ja, weiß ich nicht, das sollte drin sein, das nicht oder so?
Also das Allerwichtigste ist, dass diese Zeckensprays eine begrenzte Wirksamkeit haben. Das bedeutet, ich sprühe das Spray auf und fühle mich in der Sicherheit über den ganzen Tag. So ist es nicht. Also nach 2 bis 4 Stunden muss man dann den Spray wieder auftragen. Und effektiv sind eigentlich nur die Sprays, die ein bisschen aggressiver sind, wo also DET drin ist, also Diethyltoluamid, das ist eben eine chemische Substanz, oder Incarandin, gibt es in den verschiedensten Sprays, die wirken auch wirklich gegen Zecken. Alle anderen Wirkstoffe, wo dann gesagt wird, ätherische Öle etc., also da wäre ich ein bisschen vorsichtig, die wirklich einzusetzen. Möglicherweise sind die ein bisschen hautfreundlicher, aber gegen Zecken haben die meistens keine Wirksamkeit.
Okay, also so selbstgemachte Hausmittel, ätherische Öle, bis zu Bernsteinketten, hat man ja auch schon mal gehört.
Also es ist ja so, dass eben so Zitronendüfte, ne, Thymian, Lavendel, Eukalyptus, solche Substanzen sind möglicherweise gegen Zecken einsetzbar, aber die haben nicht den Effekt wie, sag ich mal, diese anderen chemischen Substanzen, die ich gerade genannt habe. Also man kann es machen. Manche Gartenbesitzer sagen, ich pflanze ganz viel Lavendel, dann habe ich auch keine Zecken. Ich kann das Gegenteil beweisen. Wir haben ganz viel Lavendel bei uns im Garten und wir haben ganz viele Zecken auch. Und der Eintrag erfolgt im Endeffekt über die Katzen, die dort herumstromern, Igel, Marder, Mäuse. Da hat man einfach den Eintrag. Und ja, da würde ich einfach drauf achten. Es gab ja auch mal so eine Studie mit Schwarzkümmelöl. Ich glaube, gerade für Hunde, da hat man das den Hunden gegeben und hat gesagt, das ist gegen Zecken wirksam. Aber da gibt es wirklich keine richtigen Studien drüber, das Schwarzkümmelöl. Wenn ich das zu mir nehme, also das kann man ja auch aufnehmen, dass das jetzt eine Wirkung verursacht, dass ich einfach anders rieche. Es ist wirklich so, jeder Mensch strömt einen anderen Duft aus. Und die Zecken werden ja angelockt durch die Buttersäure, die ich sozusagen abgebe, durch das CO2, also was ich abgebe. Und dadurch werden die angelockt. Und wenn jetzt einer, ich sag mal, ich als Person weniger dieser Duftstoffe abgebe, aber eine andere Person, die direkt neben mir steht, vermehrt diesen Duftstoff abgibt, dann sucht sich die Zecke eher diese Person aus. Ich nenne da auch immer diesen Vergleich zwischen meiner Frau und mir. Gehen wir beide gemeinsam in den Garten. Wer hat die Zecke? Meine Frau. Nicht ich.
Ich kenne das ganz gut auch so von Mücken, ne? Ich bin auch so jemand, also egal, wer mit mir im Zelt schläft, ich bin immer nicht die Mückenstiche hat, auf jeden Fall.
Ja, auch da ist eben das Phänomen der CO2. Also CO2-Mücken werden ja durch CO2 angelockt. Und wenn man das weniger abgibt, dann ist man einfach geschützt. Aber du hattest ja auch noch gefragt nach diesen Bernstein-Dingen. Also da bin ich ja sehr, sehr skeptisch. Es wird angeboten, angeblich soll Bernstein einen Duft versprühen, wenn man das um sich trägt oder am Handgelenk trägt. Wir als Mensch werden, sage ich mal, diese Düfte gar nicht so verbreiten. Das ist anders bei Tieren. Also Bernstein ist ja ein Produkt, was ja sozusagen ätherische Öle in sich hat, über viele Jahre ja sozusagen, ich nenne es einfach mal, gewachsen ist. Und bei dem Tier, bei dem Hund ist es so, wenn der Hund so eine Bernsteinkette umgelegt bekommt, dann leckt er sich, dann wandern sozusagen diese ätherischen Öle in das Fell des Tieres und möglicherweise hat es dann auch einen Effekt, dass Zecken wegbleiben. Aber das ist nie bewiesen worden. Deswegen würde ich einfach sagen, Bernstein für Menschen ist unakzeptabel für den Tierbesitzer, für den Hundebesitzer. Der muss sich das ganz genau überlegen, ob er das wirklich so macht.
Außer wir kauen vielleicht auch mal ein bisschen auf Bernstein rum oder rutschen das ab.
Ja, dann müssten wir das ja dann wieder über unser sozusagen und über unsere Haut abgeben. Ich glaube nicht. Also es ist so, dass wir, sag ich mal, diese Stoffe, Buttersäure, Ammoniak, Kohlendioxid, was wir ja ständig ausscheiden, dass wir das nicht mit Bernstein übertünchen können. Bernstein hat aber einen anderen Effekt. Also wenn man nochmal evolutionär das Ganze sieht, dann ist nämlich in dem Bernstein hat man eingeschlossene Zecken gefunden und darauf hat man dann gesehen oder darauf konnte man das zurückführen, dass die Zecken schon vor 250 Millionen Jahren entstanden sind. Also den Effekt kann man im Bernstein eher suchen.
Okay, also liebe Hörerinnen und Hörer, bitte keinen Bernstein lutschen oder kauen. Wir können aber Bernstein nach Zecken absuchen, die vielleicht schon vor sehr, sehr vielen Jahren existiert haben. Das ist doch eine schöne Message auf jeden Fall. Gut, gehen wir mal von dem Fall jetzt aus. Ich war den ganzen schönen Tag draußen und entdecke dann doch abends irgendwie, dass sich eine Zecke bei mir eingebissen hat. Wie verhalte ich mich denn am besten? Worauf sollte ich da achten?
Ja, also das Wichtigste ist, erstmal Ruhe bewahren. Also viele betroffene Personen fallen ja in so eine sogenannte Hektik und denken, jetzt muss ich aber ganz schnell die Zecke entfernen. Mhm. Schnell die Zecke entfernen ist ganz wichtig, das stimmt schon, aber mit Ruhe. Das bedeutet, ich schaue, wo hat die Zecke gestochen, wenn ich sie überhaupt wahrgenommen habe. Also ich sag mal, am Vorderkörper erkenne ich die Zecke vielleicht noch selbst sehr gut und an den Armen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in der Rückenpartie von der Zecke gestochen worden bin, dann erkenne ich das gar nicht. Das erkennt vielleicht mein Partner oder am nächsten Tag, dann juckt das ein bisschen und dann gucke ich, da habe ich ja irgendetwas. Ja, dann muss man einfach schauen, wie kann man die Zecke schnellstmöglich entfernen. Und da sage ich immer, nehmen Sie eine halbgebogene chirurgische Pinzette, fassen Sie die Zecke sozusagen nah an der Haut und ohne zu drehen oder zu winden, die Zecke vorsichtig herausziehen. Wichtig ist, nämlich dieses schnelle Entfernen, wenn wir jetzt zu den Erregern nochmal zurückkommen, dass bei den Borrelien, also bei der Übertragung der Bakterien, da haben wir ein sogenanntes Zeitfenster. Und dieses Zeitfenster liegt zwischen 8 und 24 Stunden. Erst dann werden diese Erreger übertragen, weil nämlich dieser Erreger in dem Mitteldarm sitzen und dann erst über den Stichkanal übertragen werden. Und wenn ich in diesem Zeitfenster die Zecke entfernt habe, das kann eben auch der nächste Morgen sein, weil ich am Abend nach Hause gekommen bin, die Zecke also nicht sofort gestochen hat, sondern über das Ausziehen der Kleidung auf die Haut fällt und dann im Endeffekt erst sticht, dann hat man immer noch die Zeitfenster und dann sollte man eben am nächsten Morgen schnellstmöglich sozusagen die Zecke entfernen. Und wenn ich nichts dieser Utensilien zur Hand habe, also sprich Zeckenkarte, Zeckenschlinge, Pinzette, dann sind manchmal auch die Fingernägel sehr nützbar und dann kann man eben mit den Fingernägeln sozusagen die Zecke ganz nah an der Haut fassen und einfach ziehen. Wichtig dabei ist, wenn Sie die Zecke dann entfernt haben, dann sollte man sich die Stichstelle wirklich merken. Und wenn man nicht ein Smartphone zur Hand hat, ich sage immer, heutzutage hat jeder ein Smartphone, dann kann man schnell ein Foto schießen von der Stelle. Mhm. Wenn das nicht der Fall ist, dann einen Kugelschreiber nehmen und die Stichstelle sozusagen mit dem Kugelschreiber markieren und beobachten.
Mhm. Ja, ganz kurz zum Entfernen noch, da weiß ich jetzt so auch aus meiner Kindheit und so natürlich immer so diese Gefahr, dass man auch den Kopf mit entfernt. Ne? Weil wenn der Kopf irgendwie abgerissen wird, wenn man es zu schnell macht oder zu hektisch oder so, dann kann das ja weiter, dann können die Erreger ja weiter noch reingehen, richtig?
Also ganz wichtig ist, dass man die Zecke nicht, ich nenne es einfach mal manipuliert, das heißt nicht quetscht, weil mit diesem Quetschen kann es gut sein, dass eben über den Stichkanal noch alles das, was im Darm drin ist, nochmal sozusagen in den anderen Organismus, also in uns hineingetragen wird. Wenn jetzt bei der Entfernung der Zecke der Stechapparat, Kopf hat die Zecke gar nicht, sondern das ist ganz eigenartig. Die hat auch gar keine, also diese Zecke jetzt, unser Haus- und Hofholzbock, hat auch keine Augen, sondern hat im Endeffekt nur so, wir nennen das hallersche Organe, also so Sinnestastorgane sind es. Wenn dieser Stechapparat in der Haut stecken bleibt, weil ich die Zecke einfach zu schnell herausziehen wollte und es abgerissen, da geht gar keine Gefährdung von aus. Also in diesem Stechapparat sind gar keine Infektionserreger mehr enthalten. Und dieser Stechapparat, ich vergleiche es immer mit einem Rosendorn. Wenn ich mich an einer Rose zum Beispiel piekse und der Dorn bleibt in meiner Haut stecken, dann ist es so, dass eben dieser Dorn und jetzt der Stechapparat der Zecke abgekapselt wird von unserem Organismus. Der wird abgekapselt und fällt automatisch raus. Früher dachte man immer, dass man eben das chirurgisch schnell entfernen müsste, weil eben noch eine Gefahr von dem Stechapparat ausgeht. Das ist nicht der Fall. Sollte sich aber.
Das ist ja beruhigend.
Ja, ist es eigentlich. muss man wirklich sagen. Also eine Einschränkung gibt es. Wenn sich der Bereich entzündet, dann sollte man auch wirklich immer zum Arzt gehen und dem Arzt das zeigen. Und dann muss er doch chirurgisch Hand anlegen. Aber ansonsten geht keine Gefahr von diesem Stechapparat mehr aus.
Das ist wirklich sehr beruhigend. Schön. Das ist doch richtig gute Nachricht. Du hast ja gerade gesagt, man muss die Stelle beobachten. Auf was muss ich denn noch achten? Also wenn ich sie beobachte, okay, aber auf was muss ich achten? Und wie lange muss ich mir das auch angucken, bevor ich handle?
Also da gibt es ja zwei Unterschiede. Also zum einen, wenn die Zecke zugestochen hat, dann kriege ich immer eine Hautrötung. Also wie bei einem Insektenstich in dem Bereich. Mhm. Und das ist, gehen wir nochmal von den beiden Erregern aus. Bei der FSME, also bei dem Eintrag des Virus, hat man immer nur so eine kleine Hautrötung. Das erkennt man eigentlich gar nicht weiter. Bei der Borreliose, bei den Borrelien, ist es anders gelagert. Da kann es sein, dass so in einem Zeitfenster von einer Woche bis 6 Wochen ein sogenanntes Erythema migrans, die sogenannte Wanderröte nennen wir das, entsteht. Das bedeutet,
das sind dann so rote Kreise drumherum, ne?
Ja, das ist im Endeffekt die Einstichstelle als Punkt. Und dann gibt es sozusagen die Rötung, geht in die Peripherie, wird so etwa 2 Euro groß, ist im inneren Bereich immer noch hell, aber der äußere Bereich ist sehr rot unterlagert. Und wenn das der Fall ist, dann hat man sozusagen einen Eintrag von Borrelien. Das ist sozusagen das Hauptleitsymptom für die Borreliose. Dann würde jeder behandelnde Arzt sofort, sage ich mal, ein Therapeutikum verabreichen. Ne? Darauf sollte man achten. Das kann eben längere Zeit dauern. Also bei manchen dauert das eben nur 2 Wochen, aber es kann auch bis zu 6 Wochen sein. Es kann auch sein, dass eben dieses sogenannte Erythema migrans nicht an der Stichstelle sofort entsteht, sondern an einer anderen Körperregion. Also auch das sollte man beobachten, ob man eben Hautveränderungen hat, die möglicherweise auf den Zeckenstich zurückzuführen sind. Alles das sollte man im Blick haben.
Was sind denn noch weitere Symptome? Also jetzt nicht nur äußerlich, wenn man jetzt zum Beispiel dann tatsächlich eine Borreliose hat.
Also es ist so, bei der Borreliose gibt es so verschiedene Stadien. Und das erste Stadium ist eben dieses Erythema migrans. Und das geht auch meistens einher mit, sag ich mal, so einer grippeähnlichen Symptomatik. Das heißt, ich kriege Fieber, ich kriege Kopfschmerzen, ich habe
Schlappheit,
Gelenk, ja, Schlappheit, ne, und Gelenkschmerzen. Mhm. Ne, alles das ist bei der Borreliose sozusagen beschrieben. Genauso ist es aber auch bei der FSME, auch bei dem Viren ist genau gleiche Symptomatik beschrieben. Deswegen ist es manchmal so schwierig, das auseinanderzuhalten. Ne? Ist es wirklich eine Borreliose? Dann muss man wirklich immer schauen, hat man auch diese Hautveränderung oder ist es möglicherweise ein Eintrag von Virus? Dann hat man einfach eine Virusinfektion.
Mhm. Okay. Was könnte man, also lass uns mal einmal so ganz kurz in den Worst Case gehen. Sagen wir mal, ich verschleppe das irgendwie oder denke, ja, ist eine Grippe oder sowas. Was sind denn so Worst Case Szenarien, wenn man das nicht frühzeitig behandelt, von einer Borreliose und auch von FSME? Mhm.
Also bei der Borreliose kann es sein, dass man eben, wenn man es nicht erkannt hat frühzeitig und nicht therapiert worden ist dementsprechend, dass es dann in ein sogenanntes zweites Stadium übergeht. Das zweite Stadium bedeutet, die Nervenbahnen sind betroffen. Dass diese Erreger, also diese Bakterien, wandern eben an die Nervenbahnen und schädigen die. Und das kann dann so eine Symptomatik verursachen wie Lähmungserscheinungen, meist bei Borreliose ist sogenannte Faciales Parese, die halbseitige Gesichtslähmung. Das ist so ein Leitsymptom dann, wenn eben die Borreliose nicht frühzeitig erkannt worden ist. Und dann gibt es noch ein drittes Stadium, wo dann im Endeffekt auch das Gehirn mit betroffen sein kann. Das ist aber eher sehr, sehr selten. Also wir nennen das dann sozusagen eine fortgeschrittene Neuroborreliose. Man kann alle Zeitpunkte der Krankheit kann man immer noch gut therapieren. Es gibt im Endeffekt gute Mittel, gerade gegen die Borrelien, Bakterien. Und wir wissen, Bakterien werden ja meistens mit einem Antibiotika therapiert, kann man dort noch einsetzen. Bei der FSME ist das anders gelagert. Also bei der FSME ist es so, dass, ich sag's einfach mal, 90% der Betroffenen die FSME, also diesen Eintrag von Virus, gar nicht bemerken, weil gar keine Symptome entstehen. Das bedeutet, die machen die Erkrankung einfach blande durch. Dann hat man vielleicht mal so einen kurzzeitigen Fieberschub, vielleicht noch ein bisschen Unwohlsein, aber damit hat sich's dann. Es gibt aber so 10% der Betroffenen, wo das Virus eingetragen wird, die entwickeln dann eine Hirnhautentzündung, beziehungsweise das Gehirn kann betroffen sein und im schlimmsten Fall kann es auch das Rückenmark betreffen. Das sind eben die ganz schweren Fälle, die wir hier bei uns in Deutschland eigentlich eher weniger sehen. Das sind Fälle, die, wenn wir weiter nach Südostasien gehen, also in den Osten weiter, da ist das wirklich an der Tagesordnung. Und da gibt es auch vermehrt dann auch die Todesfälle. Die haben wir hier alle nicht mit unseren Virusstämmen, die bei uns so in dem Sinne übertragen werden. Und man kann eben bei der
FSME, sich das dann auch nicht mehr therapieren lässt tatsächlich, wenn das irgendwie auf eine Hirnhautentzündung übergeht, oder?
Ja, therapieren kann man das gar nicht. Also das ist eben das der Unterschied zu der Borreliose. Borreliose können Sie immer mit Antibiotika, kann man immer mit Antibiotika therapieren, aber die FSME, da gibt es kein Medikament. Man behandelt im Endeffekt nur symptomatisch. Das heißt, wenn ich jetzt Fieberschübe habe, dann versuche ich das Fieber wieder zu senken. Aber es gibt kein Medikament. Wichtig ist, wenn ich das alles durchgestanden habe mit der Erkrankung von FSME, dann bin ich lebenslang geschützt gegen diese Viren. Weil nämlich diese natürliche Immunität, die ich dann aufbaue gegen dieses Virus, ne, die hält lebenslang. Das kennen wir auch aus anderen Viruserkrankungen. Im Unterschied zu der Borreliose. Die Borreliose, wenn ich mich an Borrelien infiziere, baue ich keine Immunität auf. Das bedeutet, ich kann mich immer wieder infizieren, kann immer wieder erkranken.
Ja, verstehe. Deswegen aber auch die FSME-Impfung wahrscheinlich.
Ja, das ist das beste Mittel der Wahl, dass man sich, wenn ich mich viel in der freien Natur aufhalte, auch in Risikogebiete fahre, dass ich mich dann eben durch die Impfung gegen das FSME-Virus auch schütze. Also
ist das denn auch eine einmalige Impfung dann oder muss ich die regelmäßig auffrischen?
Das ist im Endeffekt eine dreifache Impfung. Ich habe sozusagen zwei Impfdosen, die ich sozusagen verabreicht bekommen muss, um einen Schutz für die, ich sage jetzt einfach mal, für die jetzige Saison zu haben. Und dann brauche ich aber noch eine dritte Impfung, die in so einem Zeitfenster zwischen 5 bis 12 Monate sein soll. Dann habe ich sozusagen den Impfschutz so weit aufgebaut, dass ich für 3 bis 5 Jahre, so sagen es die Impfstoffhersteller, das ist auch altersabhängig, jeder, der älter als 60 ist, muss sich alle 3 Jahre wieder auffrischen lassen mit dem Impfstoff. Jeder, der jünger ist, muss sich alle 5 Jahre mit dem Impfstoff wieder auffrischen lassen. Da gibt's einfach diesen Unterschied. Und das ist auch der Unterschied zu der natürlichen Infektion. Bei der natürlichen Infektion, da setzt sich mein Organismus mit diesem Erreger ganz anders auseinander. Und dadurch habe ich diese bleibende Immunität im Unterschied zu der Impfstoffimmunität. Da muss ich einfach das immer wieder auffrischen.
Gibt es da eine Möglichkeit, also wenn ich jetzt mit dem Gedanken spiele, ich lass mich FSME impfen, gibt es da eine Möglichkeit zu testen, ob ich eventuell schon eigentlich eine Immunisierung meines Organismus habe, wenn du ja auch sagst, dass 90% die Krankheit gar nicht so richtig bemerken und sie ja dann trotzdem durchgemacht haben?
Das gibt es. Also man kann im Endeffekt das Blut untersuchen auf die sogenannten Antikörper gegen diesen Erreger. Und es gibt eben verschiedene Klassen dieser Antikörper. Und eine Klasse ist sozusagen die Antikörperklasse IgG, nennen wir sie, die auch die Immunität wiedergibt. Da haben wir die Antikörperklasse IgM, die würden immer eine akute Infektion zeigen. Das kann man untersuchen lassen. Also um einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe oft Zeckenkontakt und will jetzt eigentlich, bevor ich die Impfung gemacht habe, mal sehen, bin ich nicht auf natürlichem Weg schon mal sozusagen immunisiert worden, also infiziert worden und dadurch immunisiert worden, dann kann man das machen. Wir haben zum Beispiel über 10 Jahre Forstbedienstete untersucht bei uns hier im Landesgesundheitsamt und mussten feststellen, dass viele dieser Förster unbemerkt die FSME durchgemacht haben, die Immunität hatten, aber auch viele schon geimpft waren. Also das muss man einfach sagen.
Ja, das ist schon mal gut. Kann man diese Untersuchung denn bei der Hausärztin oder beim Hausarzt machen einfach? Oder muss man irgendwo zu einem Spezialisten oder zu einer Spezialistin?
Nee, der Hausarzt ist eigentlich der richtige Ansprechpartner. Möglicherweise ist ein bisschen Überzeugungskraft nötig, weil ich sag mal, nicht ganz ohne wird der Hausarzt sagen, jetzt machen wir einfach eine serologische Untersuchung auf FSME. Und da muss auch schon was dahinter stecken, weil es sind ja auch Kosten, die da verursacht werden. Eventuell muss man es dann auch selbst tragen, diese Kosten für diese Untersuchung. Aber das hält sich, glaube ich, alles im Rahmen.
Hast du das schon mal getestet bei dir? Oder bist du geimpft?
Ja. Also, ich bin geimpft. Also ja.
Immunisierung, obwohl du dich seit so vielen Jahren mit diesen Viechern auseinandersetzt.
Nein, ich habe mich vorher schon getestet und musste dann feststellen, dass ich auch Borrelienkontakt hatte. Auch das kann man nachweisen. Okay. Und FSME war ich aber negativ. Dann habe ich mich impfen lassen durch den Kollegen hier bei uns im Haus und habe dann auch gesehen, bin ja auch schon im etwas fortgeschrittenen Alter, habe auch gesehen, dass im Endeffekt die FSME-Immunität auch abnimmt. Auch das konnte ich bei mir ganz gut sehen. Aber jeder, der bei mir in der Gruppe mit mir rausgeht in die freie Natur und auch Zecken flackt, also Zecken auch sammelt und untersucht, muss FSME geimpft sein, hier für Niedersachsen.
Ja, das klingt für mich auch sehr sinnvoll, dass man das so macht. Gibt es denn noch so ein paar Informationen über Zecken oder auch Zeckenbisse, die einfach falsch sind, die aber irgendwie immer wieder so rotieren, wo wir jetzt die Möglichkeit nutzen könnten, das mal endlich wirklich aufzudecken? So gängige Sachen vielleicht, die viele Menschen machen.
Das Allerwichtigste, was ich einfach erwähnen möchte, ist, es gibt nicht den Zeckenbiss. Sondern die Zecke sticht.
Stimmt, ich habe es gerade wieder gesagt. Die beißen nicht, ja.
Das ist im Endeffekt so verankert in dem Sprachgebrauch, dass man immer wieder, auch wenn man das in den verschiedenen Medien liest, es wird immer vom Zeckenbiss gesprochen. Mhm. Aber die Zecke, die hat im Endeffekt keinen Beißapparat, sondern die hat wir nennen sie Scheren, dann macht sie sozusagen die Haut ein bisschen auf und sticht dann mit seinem Stechapparat durch die Haut in den Organismus und saugt dann über diesen Stechapparat raus. Also das ist zum Beispiel ein Punkt.
Also wäre Zeckenstich eigentlich richtig?
Ja, Zeckenstich ist richtig. Also okay. Zecken fallen nicht vom Bäumen. Also auch dieses, sage ich mal, wird ja immer noch so beschrieben. Zecken sitzen so auf 60 bis maximal 1,20 Meter Höhe. Ne? Mhm. Meistens aber in der Grasnarbe, in der Laubstreu. Also da ist sozusagen die Zeckenpopulation zu Hause.
Das heißt, wenn ich jetzt im Sommer zwar eine lange Hose anziehe, aber ein T-Shirt und jetzt nicht unbedingt mit meinen Armen irgendwie im Laub wühle, dann ist es eigentlich relativ safe, dass ich am Arm jetzt keine kriege.
Das würde ich nicht so sagen. Also es kann schon sein, dass man
krabbeln, ne?
Ja, über die Hand nimmt man es auch und die Hände sind ja ein bisschen tiefer und ja, dann und das merkt man gar nicht. Also die Zecken haben eben so, sage ich mal, ihre Beine sind so mit Tastorganen ausgeprägt, dass man eben die Zecke nicht merkt, wenn die über den Körper läuft, auf der nackten Haut. Also das ist immer ganz wichtig. Ich denke mal, was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, gerade bei der Zeckenentfernung. Also früher hat man immer gedacht, die Zecke dreht sich mit einem Gewinde in die Haut hinein. Das ist nicht der Fall. Die Zecke hat kein Gewinde. Man muss nicht links herum, man muss nicht rechts herum drehen, sondern man soll die Zecke einfach vorsichtig fassen und mit so einer sag ich mal, mit einer Bewegung aus der Haut senkrecht herausziehen. Das finde
ich. Geht das auch bei Tieren? Entschuldigung, das muss ich mal kurz fragen, weil ich glaube, diese Zecken, Zangen für Tiere oder für Hunde, weiß ich jetzt nur, da sagt man ja auch häufig, Limon sollte man drehen oder so.
Ja, also es gibt verschiedene Utensilien, gerade für Tiere. Also es gibt eben so eine Zeckenzange, die hat wirklich so einen Drehmechanismus, aber die Zecke hat kein Gewinde. Das kriegen sie auch immer, das kriegt man auch immer so heraus. Das muss man einfach sagen. Ne? Es gibt keine Mensch-zu-Mensch-Übertragung. Auch das ist ja manchmal, bestehen ja die Ängste, dass eben Infektionserreger wie Borrelien oder eben die Viren von Mensch zu Mensch übertragen werden, wie wir es eben von anderen Infektionserregern ja kennen. Das ist hier nicht der Fall. FSME und Borrelien werden nicht von Mensch zu Mensch übertragen.
Das ist nicht ansteckend.
Ist nicht ansteckend. Also ne, da ist eben nur der betroffen, der wirklich infiziert ist. Mhm. Das ist immer ganz, ganz wichtig, finde ich, auch nochmal zu sagen. Und ein Punkt ist, es wird immer von Zeckenimpfung ja gesprochen. Also wenn ich mich impfen lasse, dann heißt es immer wieder, ich habe eine Zeckenimpfung bekommen. Es gibt keine Zeckenimpfung. Also es gibt einen Impfstoff,
okay, dass man dann nicht angefallen wird von der Zecke. Stopp, die ist geimpft.
Es ist der Impfstoff gegen die FSME. Mhm. Das muss man einfach mal sagen. Aber es gibt in der Erprobung wirklich, also bei Forschungsinstitutionen, die an so einem Zeckenimpfstoff proben. Und das heißt, man schaut, wie kann man die Zecke davon abhalten, dass sie überhaupt zusticht. Mhm. Ne? Und ja. Das ist aber noch in der Erprobungsphase. Also wenn sowas auf den Markt kommt, ich denke mal, das wäre ein ganz großer Markt. Es gibt auch einen Impfstoff, der in der Erprobung ist, gegen die Borreliose. Da versucht man auch, genauso wie für die FSME, so einen Schutz aufzubauen über eine Impfung. Aber das sind alles Sachen, die sozusagen noch in der Zukunft stehen.
Ja, aber es ist ja ein schöner Ausblick. Also vielleicht gibt es dann wirklich irgendwann mal eine echte Zeckenimpfung. Oder man könnte zumindest die Borreliose, die man dann wahrscheinlich ja auch häufiger auffrischen müsste, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja.
Aber ja, trotzdem wie zum Beispiel Grippe oder sowas sich etablieren könnte.
Ja, auch bei der Grippe ist es ja so, da muss ich mich jedes Jahr wieder auffrischen, weil man keine bleibende Immunität hat. Und bei den Borrelien ist es einfach schwieriger als bei FSME, weil wir viele verschiedene Serotypen haben bei den Borrelien, 6 an der Zahl. Und da muss man den Impfstoff dafür entwickeln, dass wirklich auch gegen alle verschiedenen Typen, sage ich mal, der Impfstoff auch wirkt.
Ja. Ja, super. Vielen, vielen Dank. Also ich muss sagen, ich habe heute wirklich wahnsinnig viel dazu gelernt und ich glaube, wir haben einen super Rundumschlag gemacht, wie man sich gut vor Zecken schützen kann, was man beachten kann, aber auch, dass man diese Tiere einfach versteht, wie die ticken, ne, und woher sie kommen und dass sie tatsächlich eine Funktion auch haben in unserem Ökosystem. Ich habe es mir schon gedacht, weil die Natur ist ja wundervoll, die findet ja sicherlich irgendwie eine Funktion für alles, aber ja, das war wirklich sehr hilfreich und sehr, sehr erhellend. Dankeschön.
Ja, vielen Dank, Clarissa, dass du das so verstanden hast auch.
Wenn ihr die Folge genauso gut fandet wie ich, dann freue ich mich, wenn ihr uns mit 5 Sternen belohnt. Und mehr gibt es dann auch schon in 14 Tagen. Und ich verspreche euch, das wird eine Folge fürs Herz. Im wahrsten Sinne des Wortes widmen wir uns diesem Superorgan mit Herzensdoc Nana Bimpong Bhutta. Er inspiriert mit seiner Herzensmission und klärt auf, wie eng unser Herz tatsächlich mit unserer Seele und Körper zusammenhängt. Also unbedingt dabei sein und lernen, wie man zum Beispiel ein gebrochenes Herz heilen kann. Ich freue mich auf euch. Damit ihr keine Folgen verpasst, könnt ihr uns auch abonnieren, einfach mit dem Klick auf die Glocke. Und bis zum Wiederhören folgt uns bei Instagram, Facebook oder geht auf vital.de. Außerdem könnt ihr natürlich wie immer ins Vital-Printheft schauen und, wenn ihr wollt, uns auch schreiben. Da freuen wir uns über Feedback und Anregungen. Einfach per Mail an podcastfragen@vital.de. Bis dahin, lasst euch gut gehen. Liebe Grüße, eure Clarissa.